Herr, wir beugen dein Wort für unser Herz. Dein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, in der aktuellen Ausgabe der linksliberalen Wochenzeitschrift Zeit heißt es zum Thema Pfingsten: Eine kleine Kirche kann große Wirkung entfalten. Sie kann ein neues Zeitalter einleiten und die Weltpolitik auf den Kopf stellen. Sie braucht dafür weder den Vatikan noch YouTube. Deutschlands Kirchen könnten wieder kraftvoll und mitreißend sein. Sie müssten nur ihre Verzagtheit überwinden. Und dann erinnert die Autorin des Artikels an die Friedensgebete in der Nikolaikirche. Vom Jahr 1982 an fanden sie statt, immer montags, unter wachsender Beteiligung friedensbewegter Jungmenschen. Auch die immer zahlreicher auftauchenden Spitzel der Stasi taten der missionarischen Wirkung ihres Gebets keinen Abbruch. Ja, manches spricht dafür, dass die Stasi selbst von der Botschaft des Gewaltverzichts, die in sie hineingebetet wurde, nicht unberührt bleibt. Alles noch Originaltext zeigen. Die Leipziger Friedensgebete steckten andere Städte wie Halle und Jena an, bis das Ganze schließlich im Jahr 1989 zur friedlichen Revolution führte. Soweit die Wochenzeitschrift. Und damit beschreibt sie zugleich die Wirkung von Jesus, wie wir die Worte von Jesus gehabt haben, die Worte, die wir vorher im Predigtext aus dem Johannesevangelium gehört haben. Meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ein Text, der auch von dem Tröster spricht, den Jesus uns schenken möchte. Der uns begleitet, der uns hindurchträgt, trotz unserer Ängste. Der uns hilft, unsere Verzagtheit zu überwinden. Und wie ist es mit der Kirche heute? Auf der einen Seite, so beschreibt es die Zeit, steht die Behördenlogik einer Amtskirche, die die Kraft des Christentums noch nach Kirchensteuereinnahmen bemisst. Auf der anderen Seite ist die lärmende Angst zu spüren, die lähmende Angst zu spüren, zu klein zu sein, um Großes zu bewirken. Dann aber immer noch die Zeit, das aber ist Quatsch. Erstaunlich, dass ausgerechnet eine linksliberale Zeitschrift die Kirche aufrütteln und wachschütteln muss. Und dann wird in dieser Ausgabe erzählt von jungen Menschen, die ihre Angst überwunden haben, denen es nichts ausgemacht hat, dass sie erst mit klein-klein angefangen haben und die offensiv ihren Glauben unter die Leute bringen. Die 20-jährige Jana Heilbrunner etwa, mit einer Fröhlichkeit, wie die Zeit es beschreibt, die nur furchtlose Gemüter besitzen. Sie spricht Leute auf der Straße an, plaudert mit ihnen eine Tasse lang unverbindlich, um die Menschen dann im Anschluss auf ihren Glauben anzusprechen, die Gretchenfrage zu stellen, wie die Zeit es sagt. Kaffee-Date nennt die junge Frau das, die aber dann doch ihren eigenen YouTube-Kanal noch betreibt, um eben auch junge Leute digital zu erreichen. Inzwischen hat sie über 14.000 Follower. Vielleicht nicht sehr viel, gemessen an den Zahlen der großen Stars der Szene bei YouTube, wie Rezo etwa, der die Parteienlandschaft aufgewirbelt hat. Aber noch ein Beispiel dafür, wie Pfingsten Menschen in Bewegung setzen kann, ihnen Mut einhaucht. Menschen, die beschlossen haben, nicht vom Lob der Menschen zu leben, nicht vom Lob der anderen, sondern die auf Gott hören wollen, auf seine Stimme und dann ihr Leben danach ausrichten. Pfingsten ist wesentlich auch ein Hörwunder. Wer mich liebt, so sagt Jesus, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wohnung nehmen das heißt, Gott will unser Leben von innen her renovieren, umgestalten, neu machen, von innen heraus uns ermutigen, uns leiten. Und das ist Pfingsten, dass Gott in uns Wohnung nimmt. Und was passiert dann, wenn wir auf diese Botschaft hören? Pfingsten ist eindeutig, als Petrus gesprochen hat und erzählt hat von Jesus, von Gottes Heilstaten und die Menschen tatsächlich auch zugehört haben. Da heißt es, als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Die Voraussetzung, damit Gott Wohnung nehmen konnte, dass der Heilige Geist Wohnung nehmen, Besitz ergreifen konnte von ihnen, von ihrem Leben, von ihren Ängsten. Von innen heraus hat er ihnen neue Kraft geschenkt, neue Mut, neue Liebe, neue Hoffnung, neue Bereitschaft, für ihren Glauben einzustehen, einen neuen Mund, der bereit war, sich zu öffnen. Die Frage ist an uns, wem erlauben wir eigentlich Wohnung zu nehmen in unser Leben? Wer setzt sich bei uns in unserer Gedankenwelt fest? Wer kontrolliert uns? Und glauben Sie bloß nicht, dass wir uns selber kontrollieren würden, dass wir niemand anders brauchen. Wenn Jesus nicht in unserem Herzen wohnt, dann sind wir beständig anderen Kräften hilflos ausgesetzt, die von uns Besitz ergreifen wollen, die uns kontrollieren wollen, die bestimmen wollen, was wir denken, was wir tun, wofür wir uns unser Geld ausgeben. Die Meinung, die zweifelhaften Werte der Gesellschaft, sie kontrollieren uns, die Werbung kontrolliert uns, sie will kontrollieren, wie und wofür und wie viel Geld wir ausgeben. Aber natürlich auch unsere eigenen Triebe, unsere Ängste, unsere Sorgen, sie kontrollieren uns auch. Gestern, vor 70 Jahren, da wurde ein berühmtes Buch veröffentlicht, ein berühmter Roman, den die meisten ja vielleicht vom Titel her zumindest auch kennen, von George Orwell, 1984. Gestern, vor 70 Jahren erschienen. Ein Buch, das einen totalitären Staat beschreibt, der vom großen Bruder kontrolliert wird. Überall sind Geräte aufgestellt, die die Menschen kontrollieren, beobachten, hören, was sie reden. Und dieser große Bruder, der will alles kontrollieren. Und damit es den Leuten etwas schmackhafter wird, werden Begriffe einfach umgedeutet. Das Folterzentrum heißt etwa Lustlager. Und das dahinterstehende Regierungsorgan Ministerium der Liebe. Und genauso operiert auch der Feind, der versucht, Begriffe einfach umzudrehen und aus etwas Bösem etwas Gutes zu machen. Und uns deswegen so versucht, uns so zu gewinnen. In diesem Roman gibt es den Romanhelden Winston und seine Freundin Julia, die versuchen, sich dem totalitären Zugriff zu entziehen. Aber am Ende wird auch er völlig umgepolt. Sie verraten einander. Und er beginnt sogar den großen Bruder zu lieben. Bis dann die Kugel in seinen Kopf dringt. Die Gehirnwäsche war stärker. Man muss sagen, vieles von dem, was 1984 beschrieben wird, ist längst von der Realität eingeholt oder sogar überholt worden in China einfach. Totale Kontrolle über die Menschen. Da gibt es sogenannte Sozialkreditsysteme. Soll alles erfassen, die Zahlungsmoral der Menschen, das Strafregister, Einkaufsgewohnheiten, die Parteitreue vor allem, soziales Verhalten. Und dann gibt es ein Punktesystem. Und jeder kriegt dann für Wohlverhalten Punkte. Und wenn ich genügend Punkte habe, kriegt auch keine Tickets, der darf dies und jenes nicht. Der wird eingeschränkt. Klein gehalten. Und überall Kameras, die den Menschen erfassen, die sofort Straftäter dann dingfest machen können. Und deswegen akzeptiert es auch viele. Gibt eine neue Sicherheit. Sagen auch viele Deutsche heute, beim Adolf nennt es das Geld. Wo man der alten Ordnung, der Sicherheit auf der Straße nachtraut. Aber diese totale Kontrolle, die bedeutet, dass der Mensch nur noch eine Marionette ist. Wir leben nicht in China, in Deutschland, aber wir werden auch sehr stark kontrolliert. Alexa hört mit, jedes Wort, Google hört mit, kennt unsere Gewohnheiten, wird alles registriert. Nehmen Sie den Barcode, der genau alles aufschreibt. Es gibt schon manche Menschen, die lassen sich einen Chip unter die Haut pflanzen. Wir müssen noch an die Kasse gehen und bezahlen, aber das heißt totale Kontrolle, wenn Bargeld erstmal abgeschafft wird. Wie leicht ist es dann, Menschen nach ihrem Wohlverhalten dann zu reglementieren? Das krasse Gegenmodell von dem, was der Heilige Geist mit unserem Leben macht, wie er unser Leben gestalten will, verändern will. Es ist so etwas anderes. Der Heilige Geist wird uns Freiheit schenken. Die Freiheit, unsere eigene Bestimmung zu leben, unsere Gaben zu entdecken, auf Jesus zu hören, mit ihm als unsere Kraft, unsere Hoffnung zu leben. Und anders als beim totalitären Staat können wir sehr wohl sagen, ich will es aber nicht. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich will dich nicht, Heiliger Geist. Ich will deine Kontrolle nicht. Und dann verabschiedet er sich von uns. Er zwingt sich niemandem ab. Und manchmal redet er so leise, dass wir auch sehr genau hinhören müssen, um überhaupt zu erfahren, was er will. Und jeden Tag neu müssen wir ihn bitten. Komm, Heiliger Geist, komm in mein Leben, bewege mich, verändere mich, reinige mich. Dieses Pfingstfest damals war nicht einfach nur Geschichte. Nicht irgendwas Spektakuläres, was halt damals vor 2000 Jahren passiert ist, aber eben längst vorbei. Sondern Pfingsten wird es auch heute, wenn Menschen den Heiligen Geist erlauben, neu in ihr Herz zu kommen. Und sagen, mit ihm möchte ich leben. Er soll mein Leben umgestalten. Ihm erlaube ich es, Einfluss zu nehmen über meine Gedanken. Ihm erlaube ich es. Ihm will ich mein Herz schenken. Aber setzt unser Einverständnis voraus, jeden Tag neu. Und die enge Verbindung, die wir von uns aus suchen sollen. Pfingsten heißt, etwas Neues wird in unser Leben hineingesetzt, ein neues Zentrum. Nicht mehr wir sind das Zentrum, sondern wir haben Gott als Zentrum. Er setzt unsere Maßstäbe. Dass der Heilige Geist ausgegossen wird über alle in dem Haus in Jerusalem, das ist auch etwas Besonderes damals. Nicht nur Männer und Frauen, sondern auch freie und unfreie, sprich Sklaven, wichtige und unwichtige Menschen, waren alle dazu versammelt, alle bekommen den Heiligen Geist. Und jetzt passiert etwas mit diesen Menschen, was es vorher in der Geschichte noch nicht gegeben hat. Eine neue Gesellschaft wird geschaffen, im Kleinen. Früher gab es immer Standesort, immer oben und unten, immer freie, unfreie Sklaven. Das war nicht hinterfragt. Dieses System. Und auf einmal kommen sie alle zusammen, bilden eine Gemeinschaft, der eine ist nicht wichtiger als der andere. Was für eine radikale Umformung des Denkens und aller sozialen Stände durch den Heiligen Geist. Eine Gemeinschaft, die es so noch nie gegeben hatte. Und die Zeit schreibt dazu, für die antike Sklavenhaltergesellschaft bedeutete das eine unglaubliche Provokation. Eine unglaubliche Provokation, weil ihr ganzes System in Frage gestellt war. Aber dieses System ist nur dann möglich und dort möglich, wo Menschen sagen, ich möchte es. Ich möchte, dass Jesus mein Denken bestimmt. Ich möchte, dass der Heilige Geist an mir wirkt. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das Brausen und die Feuerzungen damals, sie waren Begleiterscheinungen davon, dass Jesus jetzt Einzug hielt. Dass er Wohnung nahm im Herzen der Menschen. In den Herzen von Menschen, die in Erwartung leben. Die ihn willkommen geheißen haben. Und Feuer steht für die Reinigung des Herzens. Reinigung, die Menschen, die haben plötzlich erkannt, unser Leben so wie es jetzt aussieht, wie wir es bis jetzt gestaltet haben, kann vor Gott nicht bestehen. Und als Petrus dann zum Bußruf, den Bußruf dann erschallen ließ, die Menschen aufforderte zur Buße, haben sie reagiert. Es ging ihnen wie ein Stich ins Herz. 3000 ließen sich taufen. Und der Wind, der steht als Sinnbild für den Atem Gottes, der alles wegbläst, was an Asche noch da ist, der Resignation, der Hoffnungslosigkeit und leerer Traditionen, die nicht mehr gefüllt sind. Der Wind steht aber auch dafür, was passiert, schon in der Schöpfung. Wenn ein Mensch Gottes Atem in sich aufnimmt. Denken Sie an die Schöpfung, ein Lehmklumpen. Gott formte aus Lehm den Menschen, einen Klumpen, zunächst mal etwas Lebloses, und dann hauchte er ihn an. Und aus diesem Lehmklumpen wurde ein lebendiger Mensch. Der Heilige Geist wird uns lebendig machen, Leben schenken. Und das gilt nicht nur für die Großen, es gilt auch für die Kleinen, es gilt auch für die Konfirmanden, es gilt für unsere Trainees. Erst vorgestern haben wir versammelt mit den Trainees und da ging es auch um den Heiligen Geist und die Jugendreferentin. Sie wollte, dass die Jugendlichen mal sich die neuen Früchte, was ist die eigentlich die eine Frucht des Heiligen Geistes, die Früchte des Heiligen Geistes mal anschauen, wenn wir sie vielleicht mal anstrahlen, um sich dann darüber Gedanken zu machen, ja, wo passt es bei mir, wo habe ich etwas davon in meinem Leben und wo fehlt mir etwas. Und dann sollten sie alle ausschneiden und dann neu ordnen, dann um einen Apfel herum gruppieren, als Zeichen dafür, das ist Frucht des Glaubens. Und dann hat die Jugendreferentin die jungen Menschen aufgefordert, zu beten für die Dinge, die sie nicht haben in ihrem Leben, wo sie lieblos sind, wo sie unkontrolliert sind, wo sie ungeduldig sind, wo sie nicht in Frieden mit sich selber, mit ihrer Familie leben. Und ich war gespannt, was jetzt passieren wird. Aber fast alle haben mitgebetet und haben sich geöffnet. Der Heilige Geist wird den Menschen geschenkt, die sich für ihn öffnen, und er will unser Leben neu ordnen, will uns beschenken mit dem, was er uns verheißen hat. Oder ich denke an ein anderes Kind, kann man da ausblenden, Dankeschön. Ein Junge, von dem wurde uns auf einer Gebetskonferenz erzählt, letztes Jahr im Oktober, war ich in Karlsruhe auf einer großen Gebetskonferenz mit einem jetzt in Kanada lebenden Ägypter, David Denian, der erzählt hat von einer großen Konferenz, wo er war, wo im Laufe der Konferenz von allen Kirchen, also vielen Kirchen, etwa glaube ich 9 Leiter, kamen immer wieder nach vorne, haben ihre Eindrücke dann den Versammelten mitgeteilt, also Bibelverse auch gesagt. Und am Ende der, als schon fast die Konferenz vorbei war, lag man am Tag vor ihm, oder ein halber Tag, da bat er einen Jungen, der 9 oder wie alt er war, auf die Bühne zu kommen und für die Anwesenden zu beten. Einen 9-jährigen Jungen, für gestandene Männer und Frauen, die große Verantwortung in ihren Gemeinden haben. Und dieser Junge kam nach vorne und dann fing er an, sämtliche Bibelverse, die von diesen 9 Leitern im Laufe der Konferenz genannt wurden und ihre Eindrücke dazu gesagt haben, hintereinander der Gemeinde neu zuzusprechen, sie dadurch aufzurütteln und ihnen deutlich zu machen, dass Gott selber gesprochen hat. Sämtliche Bibelverse hatte dieser kleine Knabe parat, ein Wunder des Heiligen Geistes. Die Wirkung war die, dass eine halbe Stunde lang still war. Niemand hat mehr etwas gesprochen. Keiner wusste, wie es weitergehen soll, David Denian auch nicht. Er hat sich dann besprochen mit den anderen der Konferenz, hat gesagt, wir können noch abbrechen. Gott hat gesprochen. Durch diesen Jungen, wir haben dem nichts hinzuzufügen. Genau das, was Jesus gesagt hat. Dass der Heilige Geist an all seine Worte erinnern wird. Was uns helfen wird, diese Worte weiterzutragen, unser Herz zu bewegen, sie auszusprechen, sie wirksam sein zu lassen in unserem Leben. Amen.